SWR 2 Hörspiel.
Zurück im Studio. Mein Name ist Dennis Scheck und zusammen mit Klaus Buhler, dem Regisseur von Gravity's Rainbow, Die Enden der Parabel, darf ich Sie durch diesen Abend begleiten. Wir haben Besuch. Ich darf den Schauspieler Felix Göser begrüßen, der in der Hörspielfassung sowohl die Rolle des Pirate Prentice spielt, als auch den Erzähler Pirate Prentice. Das ist ja eine knifflige Unterscheidung. Wie gehen Sie damit um?
Hallo erstmal. Es ging uns darum, eine zweite Erzählfigur zu etablieren, neben dem Haupterzähler, um quasi neben dem ganzen Hauptstrang, der erzählt werden muss, also den ganzen Metern, die gemacht werden müssen auf der Erzählebene, das Ganze so ein bisschen poststrukturalistisch aufzulösen, was ja auch in dem Roman ist. Er ist vielstimmig, man springt immer von einer Figur zur nächsten. Und das Gute bei Pirate Prentice, der von Haus aus eigentlich Chef des britischen Geheimdienstes ist, ist folgendes, dass er sich nämlich in andere Personen hineinversetzen kann. Er kann die Tagträume anderer träumen, heißt es so schön. Und das haben wir uns zunutze gemacht, um quasi mit dieser Figur andere Erzählperspektiven einnehmen zu können. Das heißt, wir konnten also gucken, an welchen Stellen können wir den Haupterzählstrang ablösen und wie nochmal mit einem introspektiven Ton in Figuren gehen oder in eine Glühbirne gehen oder in eine Radiosendung oder in eine Session, also in eine Sitzung mit einem Medium, sodass wir quasi versucht haben, aus dieser Erzählfigur so eine Art Erzähljoker zu machen. Also zu gucken, wann können wir den anwenden, um eine andere Stimmung zu erzeugen oder um etwas anderes zu probieren.
Sie haben hier Ihr total zerlesenes Exemplar von Thomas Pynchons Die Enden der Parabel mit ins Studio gebracht. Ja. Was hat Ihr Roman für Sie bedeutet und was hat das Buch mit Ihnen gemacht?
Das Buch hat sehr viel mit mir gemacht. Ich glaube, dass es mit jedem, der sich da reinbewegt, sehr viel macht. Eigentlich ist man danach ein anderer, oder? Es ist ein bisschen so. Als Klaus mir zum ersten Mal gesagt hat, was er vorhat, ich glaube, er hat es mir ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr davor gesagt, bin ich so ein bisschen innerlich in die Knie gegangen, weil ich gedacht habe, wie zum Teufel wollen wir das machen? Und wenn man sich dem Roman dann nähert, das erste Lesen ist ein einziges Rauschen. Man versteht nichts, man verliert sich in einem Wald von gleichberechtigten Bäumen. Man verliert jegliche Spuren und Orientierung im Raum. Und eigentlich erst mit dem zweiten Lesen fängt dieses Orientieren an, dass man sich überhaupt erst Messinstrumente zur Hand legt, was, worum geht es wann. Man macht Listen von Figuren, wer taucht auf, man fängt an Karten anzufertigen, wo bin ich jetzt, was passiert jetzt mit mir. Es sind ja über 20, 30, 40 Figuren, es sind wahnsinnig viele. Und natürlich kommt man dann immer mehr in das Rätsel hinein und umso mehr wird man natürlich von dem Roman hineingesogen und man wird regelrecht besessen.
Martin Walser sagt, ein Klassiker sei eine Schaufel, mit der man sich selber umgräbt. Das war wirklich auch meine Lektüre-Erfahrung zur Vorbereitung auf diese beiden Hörspielnächte. Ja. Habe ich es natürlich auch nochmal gelesen. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe es zum ersten Mal so halbwegs verstanden.
Ja.
Vorher hat man immer nur Illusionen des Verständnisses fast.
Ja. Ja. Und es ist jetzt fast sogar, ich habe mir das Hörspiel ja auch angehört, ich durfte quasi davor auch schon hören, natürlich vereinfacht das jetzt auch nochmal die dritte Lektüre. Ich habe es zweimal gelesen, ich bin jetzt gerade beim dritten Mal, weil man dann natürlich die Figuren sich nochmal anders darstellen. Es wird nochmal plastischer, man kriegt nochmal eine andere Orientierung im Raum, sodass eigentlich sich es auch tatsächlich immer wieder neu liest. Und es ist ja so überbordend auch in philosophischen Themen und in erkenntnistheoretischen Themen. Was ist Krieg? Was ist Wirtschaft? Was ist der Mensch? Ich habe jetzt auch Vineland dazugezogen, weil manchmal hat man ja auch das Gefühl...
Ein anderer Roman von Thomas Pynchon.
Ein anderer Roman. Manchmal hat man auch später, das Gefühl, fast, ja. dass er wie die Hippie-Kultur auf das völlig zerfallende Deutschland des Zweiten Weltkriegs drauflegt und dadurch natürlich nochmal die Funken sprühen, weil er das ganze Thema fernab von Moral behandeln kann auch. Es gibt Jagden in quasi irgendwelchen Konzentrationslagern, so Verfolgungsjagden, ich weiß gar nicht, also das könnte kein Deutscher jemals schreiben, weil es nicht schreibbar wäre aufgrund der also moralischen Höhe oder Barriere, die es darin gibt. Und es gibt einfach unglaublich viel zu entdecken.
Und, ja. Sie haben eine der faszinierendsten Rollen, nämlich eben dieser Pirate Prentiss, der ja auch schon Züge von James Bond hat. Der kann ja auch eines der modernsten Jagdflugzeuge über Deutschland fliegen und der macht da eine ganze Reihe von Kabinettstückchen, ein Immelmann-Manöver zum Beispiel. Wie war das? Wie bereitet man sich auf sowas vor? Ich weiß nicht, ich gehe nicht davon aus, dass Sie eine Pilotenlizenz im wahren Leben haben.
Nein, das habe ich nicht, aber selbstverständlich habe ich auch da quasi versucht nachzuforschen, was ist der Immelmann? Also man will ja jedes Wort und jedes, was man nicht kennt, also herausbekommen, es ist ja ein einziges Enigma, ein einziges Rätsel. Und den Immelmann, da musste ich mich tatsächlich also totlachen fast, weil den drehte auch über der Lüneburger Heide. Da kommt mir meine Oma her. Ich weiß nicht, wie oft ich als Kind über die also Lüneburger Heide spazieren ging. Und dann musste ich mir das also vorstellen, dieses also Flugmanöver, was denn halt Pirate Prentiss dort vollzogen hat. Wir haben es im Studio so gemacht, weil ich habe dann zu Klaus gesagt, bitte, ich möchte es irgendwie noch anders fühlen. Ich möchte mich auf den Boden legen, damit ich das Gefühl habe, ich fliege über Kopf. Dann haben wir das gemacht und dann sagte aber Klaus mir, ja, das sieht ganz gut aus, aber ich höre es noch nicht. Das heißt, hier sind wir schon wieder in den Feinheiten zwischen Schauspiel und Hörspiel. Und wir haben es dann aber so oft gemacht, bis er dann auch zufrieden war und gesagt hat, ich höre jetzt den Looping. Jetzt habe ich ihn gehört.
Das liefert mir natürlich das Stichwort. Felix Göser, Sie sind 2006 zum Schauspieler des Jahres gewählt worden. Sie arbeiten heute am Deutschen Theater hier in Berlin. Sie zählten früher zum Ensemble der Burg. Sie haben eine glanzvolle Schauspielerkarriere hinter sich gebracht und stehen im Moment noch mittendrin. Was reizt Sie eigentlich als Sprecher in einem Hörspiel aufzutreten?
Mein Schwiegervater hat eine riesengroße Hörspielsammlung. Das war ein Hörspiel-Fan durch und durch. Der hat damals noch alles aufgenommen auf Kassette. Und da ich nun mit seiner Tochter zusammen bin, schon ganz lange, die auch ein riesengroßer Hörspiel-Fan ist, hat sie mir schon immer gesagt, Felix, die Königsdisziplin ist Hörspiel. Dazu kommt noch, dass ich als Kind, wie so viele Darsteller oder auch wie zum Beispiel einer Schläf, ich war also als Kind Stotterer, sodass die Sprache für mich immer einen besonderen Wert hatte oder auch manchmal einen Widerstand. Und so kommt es, dass das Hörspiel für mich immer einen ganz besonderen Stellenwert hat. Und wann immer es mir möglich ist, vom Theater versuche ich mich freizuschaufeln und das wahrzunehmen.
Was ist denn der Unterschied zwischen Felix Göser auf der Bühne und Felix Göser vom Mikrofon?
Also das Schöne ist ja, dass man sich wirklich ganz auf die Sprache fokussieren kann, es wirklich ganz klein ziehen kann. Und da habe ich mit Klaus Buhlert auch einen wunderbaren Partner, weil Klaus unglaublich gut hört und genau hört und man oft auch nach dialektischen Lösungen sucht von was steht im Text und was, wie sprechen wir das? Also ganz einfach eine traurige Stelle würden wir nicht traurig versuchen zu sprechen, sondern in einer anderen Lösung anbieten wollen, damit darüber, also zwischen der Haltung zum Text und dem Text halt ein, also Mehrwert entsteht beim Zuhörer. Und bei Pirate Prentiss war es jetzt nochmal so, dass wir oft Positionen am Mikro gesucht haben, die sehr nah sind. Als würde man wirklich das Gefühl haben, man ist in der Figur drin oder in der anderen Figur, über die gerade gesprochen wird. Und das ist natürlich ganz toll, weil das kann man in der Art weder beim Film noch auf der Bühne machen. Es ist also wirklich eine ganz feine Art und Weise, den Ausdruck zu suchen, den passenden.
Wie schafft Klaus Buhlert, obwohl er jetzt da ist, der muss einfach jetzt nicht erröten oder sowas, wie schafft Klaus Buhlert es, aus Ihnen etwas herauszuholen, von dem Sie selber nicht gewusst haben, dass es in Ihnen steckt?
Also erstmal ist natürlich die Grundlage eine sehr große Sympathie und eine Nähe, die ich zu ihm empfinde und hoffentlich beruht das auch auf Gegenseitigkeit. Und dann ist das Tolle immer, dass man sich gar nicht vorbereitet mit einer Idee, wie man das umsetzen möchte, sondern dass wir quasi ins Studio gehen und dann im freien Fall und in der Improvisation und im Gespräch miteinander die Lösung finden für die also jeweilige Szene. Und das geht auch manchmal völlig schief oder es ist auch manchmal das mit Scheitern verbunden. Wir sind zum Beispiel ganz am Anfang hatte ich das Privileg mit ihm, die ersten 2-3 Tage sind wir ins Studio gegangen, weil es also Klaus darum ging, was kann überhaupt der Sound sein von diesem Buch? Wie ist die Sprache? Ist es schnell? Ist es aufgebrochen? Laut, leise, wie auch immer? Und dann sind wir ins Studio und haben 1 oder 2 Tage aufgenommen. Und danach verging eine Woche und dann rief mich Klaus an und sagte, das war alles ganz gut und schön und ich dachte auch an dem Tag, es ist gut, aber es ist völlig unbrauchbar. Das, also so geht's nicht. Aber ich weiß jetzt, wie wir es vielleicht machen könnten. Komm bitte nochmal. Und dann haben wir uns wieder getroffen im Studio und wieder angefangen. Und so entstand langsam so eine Art Brett, auf den man sich in diesen Sumpf hineinbewegen konnte irgendwie. Und natürlich war das denn nur wieder Startschuss, weil von da an ist natürlich Klaus mit jedem Schauspieler irgendwie, er muss ja dann Brett an Brett legen, um diesen ganzen unendlichen Weg da zu überqueren.
Also die alte Erkenntnis von Samuel Beckett aus Worst Ward Ho, nie was anderes, wieder scheitern, besser scheitern.
Ja, absolut, ja.
Wie kommt man dann über die Stellen hinweg? Wir haben es anfangs kurz skizziert, dass einem auch bei erneuter Lektüre von Die Enden der Parabel die eine oder andere Stelle opak bleibt, dass man etwas nicht versteht. Wie behilft man sich da als professioneller Schauspieler auf der Bühne oder im Hörspielstudio, etwas zu machen, was man nicht wirklich versteht?
Man muss es hinnehmen, man muss es akzeptieren tatsächlich. Und wenn das Gegenüber sagt, ich verstehe es aber, jetzt gerade wie du es machst in der Art und Weise, kommt es aber bei mir so an als Hörer, dass es bei mir zu einem Verständnis führt oder zu einer Orientierung. Und bei einem Buch kann ich nur jedem empfehlen, das Nicht-Verstehen zu genießen und zu akzeptieren, weil nur so kommt man da durch.
Felix Hoeser, ganz herzlichen Dank.
Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Mehr Beiträge auf swr2.de oder in der SWR 2 App.
SWR 2. Kultur neu entdecken.